So, konntet ihr eure Autos retten? Als ich sagte, die Polizei ist schon angerufen, meinte ich nicht, wir haben die Polizei gerufen, sondern die Nachbarn, bloß dass es keine Missverständnisse gibt. Wir hoffen, dass keiner abgeschleppt wird. Das hoffen wir auf verschiedenen Bedeutungsebenen. Zwei Hinweise. Erstens, ja, mein Bartschneider ist kaputt und Amazon schickt mir demnächst einen neuen Aufsatz. Also so lange wird mein Bart noch wachsen. Es hat nichts, ich wurde heute schon begrüßt mit den Worten, Good morning, Mr. Terrorist. zweiter Hinweis, normalerweise sitzt die Jessie hier, ihr habt schon gehört, die ist heute nicht da, der Silas ist krank und sie ist mit ihm zu Hause geblieben. Ganz liebe Grüße von der Jessie. Normalerweise sitzt sie vorne in der ersten Reihe und wenn ich ansetze zu einem Witz, der nicht angemessen ist, sie kennt es schon, sie merkt es schon vorher, dann macht sie so. Ich entschuldige mich schon mal voraus, falls die Jessie-Bremse heute nicht eingebaut ist. Ich gucke die ganze Zeit auf den Mark und wahrscheinlich werde die ganze Zeit nur so machen. Ich möchte kurz beten und dann legen wir los. Gott, wir danken dir für deine Barmherzigkeit, Herr, danke für deine Güte und deine Gnade, Herr. Du bist der Schöpfer aller Dinge, du stehst über allem, du hast alles in deiner Hand, du hast das ganze Universum in deiner Hand und trotzdem guckst du uns an. Wir leben auf einem kleinen Staubkorn im Universum. Du hast alles in deiner Hand und trotzdem beugst du dich herab und liebst uns und erbarmst dich. Unser Herr, wir danken dir dafür. Gott, wir danken dir dafür, dass du uns hältst in deiner Hand. Danke, dass du deinen Sohn Jesus Christus geschickt hast, um Frieden zu schaffen mit dir, Herr. Und danke, dass du uns den Heiligen Geist geschickt hast, dass wenn wir deinem Sohn nachfolgen und deinem Sohn vertrauen, Herr, dass wir geführt werden unter deinem Schutz, Herr. Dass wir ausgerüstet sind, deine Nachfolger zu sein, deine Schüler, deine Kinder zu sein, die deine Hände und Füße auf Erden sind. Wir danken dir dafür. Herr, ich bitte dich für die Predigt heute Morgen, für den restlichen Gottesdienst, dass du uns führst. Amen. Schön, dass ihr da seid. Wir sind in der Predigtreihe Beten wie Paulus. Wir wollen als Gemeinde zwei Dinge tun. Einmal zugeben, dass wir noch weit davon entfernt sind, so zu beten, wie Gott sich das vorstellt, für uns und mit uns. Und zweitens, wir wollen gemeinsam lernen aus Gottes Wort, wie wir beten können. Und in den ersten Wochen 2014 haben wir verschiedene Predigten gehört zum Thema Gebet und wir werden heute diese Predigtreihe abschließen, werden nächste Woche den Gemeindetag haben und dann fängt eine neue, total spannende und tolle Predigtreihe an, nämlich eine Predigtreihe durch den Epheserbrief durch. Wird total genial. Sie hat noch keinen Titel, die Reihe, aber wir haben noch zwei Wochen Zeit. Wir haben mittlerweile PowerPoint. Danke an das Technikteam. Voll gut. Der Westminster Katechismus, der fängt mit einem Satz an, einer meiner Lieblingssätze außerhalb der Bibel. Und zwar folgender: Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das höchste Ziel von dir ist, Gott zu verherrlichen und dich an ihm zu erfreuen für immer. Und ein anderer schlauer Mensch namens Richard Foster hat gesagt, beim Gebet geht es nicht um Methoden, sondern um die wunderbare Beziehung mit und Begegnung mit Gott. Amen. Amen. Dankeschön, Bruder. Ihr dürft übrigens bei uns zwischen reinrufen, das ist erwünscht, ja, solange ihr Amen, Halleluja ruft und keine Kommentare zu Bartwuchs des Predigers oder ähnliches. Also in unserer aktuellen Predigtreihe gucken wir uns an, wie hat Paulus gebetet im Neuen Testament. Wir gucken uns verschiedene Gebete an, die er gesprochen hat. Und in erster Linie geht es uns nicht um gewisse Methoden, die wir lernen können von Paulus. Wir wollen nicht Paulus' Gebetsmethode nur lernen, obwohl es auch wichtig ist und gut ist, sich die How-Tos anzugucken. Wie hat Paulus gebetet? Wie hat er, welche Perspektive hat er? Was hat er gebetet? Es ist sehr hilfreich zu wissen, er hat dankbar gebetet. Er hat vertrauensvoll gebetet. Wir wissen, er hat mit den richtigen Zielen gebetet und mit dem Ziel, vor allem Jesus Christus zu verherrlichen. Also wir wollen lernen zu beten wie Paulus. Das beinhaltet auch die Methoden, wie er gebetet hat. So diszipliniert, so fokussiert zu beten wie er, so anhaltend wie Paulus zu beten. Und trotzdem bedeutet beten wie Paulus mehr als nur die 7 Schritte zum erfolgreichen Gebetsleben. Okay? Wir wollen hier nicht eine Predigtreihe halten über so wirst ein erfolgreicher Beter, Punkt 1 bis 7. Sondern beim Gebet, davon sind wir überzeugt, geht es in erster Linie nicht um Methoden und um irgendwelche roten Fäden, sondern es geht um eine Beziehung mit Gott. Wir glauben, dass Gebet in erster Linie und vor allem eine Frage der Beziehung ist. Gebet ist nicht in erster Linie ein Werkzeug, um zu bekommen, was man möchte. Gebet ist in erster Linie Beziehungspflege mit Gott. Und mit diesem Inhalt wollen wir die Predigtreihe abschließen. Ich lese euch einen Text vor aus Philipperbrief Kapitel 3, Vers 8 und 9. Ich lese aus der Neuen Genfer vor. Da sagt Paulus Folgendes, eine sehr grundlegende Aussage. Er sagt, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Paulus sagt, Jesus Christus kennen zu dürfen, Jesus Christus zu kennen, mit ihm in einer Beziehung zu stehen, ist das Größte und Wichtigste überhaupt in meinem Leben. Und in diesem Rahmen müssen wir auch die Gebete des Paulus verstehen. Wenn Paulus betet, dann betet er mit der grundlegenden Überzeugung, dass nichts größer ist, als Jesus Christus zu kennen. Seine Einstellung ist, mit Jesus hast du alles, was du brauchst, und ohne Jesus ist alles nichts. Das ist ein bisschen umgangssprachlich ausgedrückt. Ohne Jesus ist alles nichts, mit Jesus hast du alles, was du brauchst. Gebet ist in erster Linie eine Beziehungssache. Und weil Gebet in erster Linie ein Ausdruck unserer engen Beziehung mit Gott ist, ist es nicht in erster Linie ein Werkzeug, mit dem wir Kontrolle über unsere Lebensumstände ausüben. Es geht in erster Linie um Kommunikation statt Kontrolle. Du kannst einmal klicken. Weil Gebet in erster Linie ein Ausdruck unserer Beziehung mit Gott ist, handelt es sich dabei nicht zuallererst um eine christliche Pflicht. Du musst beten. Es ist nicht zuallererst eine Pflicht, es ist zuallererst ein Privileg statt einer Pflicht. Und drittens, weil Gebet Beziehungssache ist, geht es nicht in erster Linie darum, Geschenke zu erbitten und zu empfangen. In erster Linie geht es um Gott statt um Geschenke. Kommunikation oder Kontaktaufnahme statt Kontrolle, Privileg statt Pflicht, Gott statt Geschenke. Schön, dass Sie alle mit dem gleichen Buchstaben anfangen, ne? Ich habe es extra groß gemacht. So kann man sich es besser merken. Respekt. Es geht um Kommunikation statt Kontrolle. Kannst einmal klicken. Jesse und ich, wir haben zu Hause eine relativ große Sammlung an christlichen Sachbüchern, und da wir sind Amazon Prime-Kunden. Ja. Deshalb gibt es übrigens Hoffnung für meinen Bart, weil ich habe den Bartschneider auch bei Amazon bestellt. Das geht relativ schnell. Wir bestellen sehr viele Bücher im Rahmen unseres Studiums, im Rahmen dessen, was wir in unserer Freizeit machen. Bücher sind ein großer Bestandteil unseres Lebens, und wir bestellen sehr viele Bücher. Und da wir immer neue Bücher bestellen, kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo wir keinen Platz mehr haben, die Bücher hinzustellen. So, und deshalb müssen wir immer in regelmäßigen Abständen unser Lesezimmer ausmisten. Und das hat die Jessie letzte Woche gemacht. Ich war nicht dabei. Ich danke dem Herrn dafür. Wenn man sein Bücherregal aussortiert, dann bekommt man immer wieder auch Kuriositäten in die Hand. Und man guckt sich an und blättert mal ein bisschen drin rum. Und Jessie hat manche Bücher zum Thema Gebet rausgeschmissen. Nicht, weil Gebet doof ist, sondern weil die Bücher doof waren. Es war so, man guckt sich den Titel eines Buches an über Gebet, oder man guckt sich mal die Inhaltsangabe, das Inhaltsverzeichnis an, und man hat das Gefühl, Gott ist ein Warenautomat. Man muss einfach nur die richtige Münze in den richtigen Schlitz stecken und unten kommt das richtige Ergebnis raus. So Bücher, wo drin steht, wenn du gerne erfolgreiche Kinder haben möchtest, dann musst du das und das und das auf diese Weise beten. Wenn du gesund leben möchtest, bis du stirbst, dann musst du genau dieses Gebet sprechen, auf diese Art und Weise. Und wenn du besonders erfolgreich sein möchtest in deinem Job, dann musst du dieses Gebet sprechen. In anderen Worten, wenn du oben das Richtige reinwirfst, kommt auf jeden Fall unten das Richtige raus. Und wenn du nur die richtigen Tricks anwendest, nur die richtigen Formeln findest, dann wird auf jeden Fall das und das und das passieren. Wenn man sich so ein Buch anguckt, dann gewinnt man den Eindruck, dass zumindest der Autor die Vorstellung von Gott hat, dass Gott ein Automat ist, wo wir was reinwerfen, dass was rauskommt, und das Gebet nicht in erster Linie Beziehungs, Aspekt von Beziehungspflege mit Gott ist, sondern dass Gebet vielmehr ein Werkzeug ist, um das eigene Leben und vielleicht auch Gott unter Kontrolle zu kriegen. Eine gute Freundin von mir hat mir mal erzählt, sie war eine Zeit lang im Ausland und sie war in der Gemeinde. Und da wurde gelehrt, man muss nach einem Gebet immer 7-mal im Namen Jesus sagen, sonst trifft das Gebet nicht ein. Im Namen Jesu, 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 im Namen Jesu. Wenn du 7-mal mit der heiligen Zahl diese Formel sprichst, dann passiert's. Gott ist nicht ein Gott, wo man 7-mal auf den gleichen Knopf drauf drücken muss, damit unten was rausfällt. Ich möchte euch was vorlesen aus dem Buch von D.A. Carson, Lernen zu beten. Er sagt zu dem Thema Folgendes. Nehmen wir einfach mal um des Arguments willen an, dass wir jedes Mal, wenn wir Gott um etwas bitten und unser Gebet mit einer passenden Formel, wie zum Beispiel in Jesu Namen beenden, sofort bekämen, worum wir gebeten haben. Wie würden wir dann das Gebet sehen? Wie würden wir Gott sehen? Würde das Gebet damit nicht einfach zu einem Zaubertrick werden? Wäre Gott selbst nicht mehr als nur ein besonders starker Flaschengeist, den man rufen kann? Nicht indem man Aladins Lampe reibt, sondern indem man betet. Zitat, bitte gib mir den idealen Ehepartner, und zwar heute. In Jesu Namen, Amen. Bitte schenke uns bis Freitag 82 zusätzliche Missionare für den Kongo mitsamt ihrem Unterstützerkreis. In Jesu Namen, Amen. Was für eine einfache und zahme Religion. Doch das ist keine wahre Religion. Das ist nicht Anbetung, sondern Magie. Bloß ein weiteres Machtspiel anstatt von Herzen kommende Unterordnung unter die Herrschaft Christi. Es ist Aberglaube und keine persönliche Beziehung zum Gottvater, der weise, gut und geduldig ist. Er kann uns geben, wofür wir bitten. Er kann uns warten lassen. Er kann uns Bitten abschlagen. Wir haben es in der Gemeinde oft mit zwei verschiedenen Weltbildern zu tun. Einmal mit einem christlichen Weltbild und zum anderen mit einem magischen Weltbild. Wie unterscheiden sich die beiden? Das christliche Weltbild ist ein Weltbild, wo wir Gott als den Vater sehen, der uns liebt, der uns Barmherzigkeit entgegenbringt und der uns erlaubt und uns ruft in seine Gegenwart, um zu ihm zu beten. Und mit all unseren Anliegen, ob groß oder klein, zu ihm zu kommen. Und wenn wir beten, dann bitten wir ihn mit Hoffnung und mit Zuversicht, weil wir wissen, dass er Gebete gerne erhört. Aber wir wissen, dass er der allmächtige Gott und Vater ist, der entweder sagt ja oder nein oder später. So, das ist das christliche Weltbild. Und das magische Weltbild ist, wenn du nur den richtigen Trick anwendest, dann wird Gott verpflichtet sein, dir deinen Wunsch zu erfüllen. Schon mal gehört? Im christlichen Kontext? Wenn du die richtige Formel sprichst, wenn du nur mit genug Glauben betest, wenn du nur genug selbst daran glaubst, dass das, was du bittest, auch wirklich Gottes Wille ist, dann wird er dir deinen Willen erfüllen. Das ist magisches Weltbild. Magisches Weltbild ist durch ein Schlagwort überschrieben, durch das Wort Manipulation. Ich versuche Gott mit den richtigen Tricks, mit den richtigen Strategien zu zwingen, mir zu geben, was ich möchte. Jesse hat letzte Woche darüber gesprochen, dass wir Gebete manchmal sprechen wie Regieanweisungen an Gott. Ich proklamiere. Im Hintergedanken hast du, wenn ich nur genug proklamiere und glaube, was ich proklamiere, dann wird er mir es geben. Stimmt nicht. Er wird es dir nur dann geben, wenn es seinem Willen entspricht. Das heißt, im Namen Jesu zu beten. Also, wichtig, Gebet beinhaltet die Bitte um Dinge. Gott selbst sagt, oder Jesus selbst sagt, betet so, unser tägliches Brot gib uns heute. Ich möchte nicht sagen, dass wir nicht um Dinge beten sollen. Okay? Das ist nicht der Punkt. Bitte in den Hausgruppen diskutiert nicht darüber, ob man beten soll für Dinge oder nicht, weil das ist nicht der Punkt der Predigt. Unser tägliches Brot gib uns heute, sollte unser tägliches Gebet sein. Spurgeon hat Folgendes gesagt, wer weiß, wie man betet, hat seine Hand auf dem Hebel, der das Universum bewegt. Okay? Gebet ist nicht einfach nur stille Zeit mit Gott haben, Gebet ist tatsächlich die Hand auf den Hebel legen, der das Universum bewegt. Gebet bewirkt etwas, Gebet wird erhört. Also Gebet verändert nicht nur uns selbst, sondern die Welt um uns herum. Und im Jakobusbrief steht, das Gebet eines Gerechten vermag viel. Wir dürfen und sollen Gott um die Dinge bitten, die wir benötigen. Wir haben letzte Woche gehört, Parkplatz. Ja. Du darfst für einen Parkplatz beten. Du darfst auch nicht mit Gott sauer sein, wenn du keinen Parkplatz kriegst. Okay? Gott ist allmächtig, keines unserer Anliegen ist ihm zu groß. Keines deiner Anliegen heute Morgen ist ihm zu groß. Und Gott ist tatsächlich auch ein liebender, barmherziger, geduldiger Vater. Kein Anliegen ist ihm zu klein. Du darfst zu ihm kommen und bitten, was du brauchst. Aber Gebet ist noch so viel mehr. Ich habe ein paar Zitate mit dabei. Wer von euch kennt Peter Hane von der Tagesschau? Nee, es war heute, glaube ich. Der hat Folgendes gesagt: Gebet ist nicht nur Notruf, sondern Dauerkontakt. Okay? Gebet kann Notruf sein, aber Gebet sollte mehr sein, nämlich Dauerkontakt mit Gott. Oder Teresa von Avila, das war eine Ordensschwester im 16. Jahrhundert, die hat Folgendes gesagt: Das Gebet ist nichts anderes als ein Gespräch mit einem Freund, mit dem wir oft und gerne zusammenkommen, um mit ihm zu reden, weil er uns liebt. Das ist nicht eine schöne Beschreibung von Gebet, es ist mit einem Freund reden. Oder eine etwas sachlichere Definition von Gebet lautet so: Gebet ist persönliche Kommunikation mit Gott. Diese beinhaltet persönliche Bitten, Fürbitte für andere, Verehrung, Lobpreis und Dank. Also wichtig für uns ist zu wissen, Gebet ist nicht die Audienz mit einem Warenautomaten, wo man die richtigen Knöpfe drücken muss, damit man bekommt, was man möchte. Gebet ist so viel mehr. Gebet ist vertrauensvolle Kontaktaufnahme mit deinem Papa im Himmel. Das heißt beten wie Paulus. Kontakt mit deinem Vater aufnehmen. Und die Frage heute Morgen muss natürlich sein, was ist dein Gebetsschwerpunkt? Was ist dein Schwerpunkt? Suchst du in erster Linie die Kommunikation mit Gott? Suchst du in erster Linie Kontakt mit Gott? Oder suchst du in erster Linie die Kontrolle über deine Lebensumstände zu erlangen? Ist dein Gebet in erster Linie, Herr, schenk mir dich? Oder ist dein Gebet in erster Linie, Herr, schenk mir eine tolle Frau, ein tolles Auto und Zufriedenheit? Ich habe eine tolle Frau, ich habe auch dafür gebetet. Ich sage nicht, dass das ein schlechtes Gebet ist, aber dein Schwerpunkt sollte nicht auf der Ehe liegen oder auf dem Ehepartner, weil dein Ehepartner wird dich nicht glücklich machen in dem Maß, wie du es dir erhoffst. Nur Gott allein kann das tun. Ich lade dich heute Morgen ein, umzukehren, wenn du auf dem Holzweg bist. Ich lade dich ein heute Morgen, begegne Gott als deinem Vater und nicht als deinem Warenautomaten. Wäre das nicht ein cooler erster Schritt in die richtige Richtung, Gott nicht mehr als Warenautomaten zu sehen, den man manipulieren kann? Ich möchte euch erzählen von Silas, der heute Morgen krank zu Hause liegt, und er ist ganz untypisch heute Morgen. Er liegt auf dem Bett und spricht nicht. Wenn ich den Silas vom Kindergarten abhole, dann passiert Folgendes. Ich betrete den Raum, mein Sohn sieht mich, rennt auf mich zu und dann gehen wir die verschiedenen Stationen durch. Und ich erkläre euch, was die Stationen sind. Station 1, das Bilderfach. Wir laufen zusammen zum Bilderfach. Silas erzählt: Papa, ich habe Bilder gemalt. Ich weiß, er malt jeden Tag ungefähr 20 Bilder. Und dann geht er zum Bilderfach und holt alle Bilder raus. Guck mal, Papa, hier habe ich ein Auto gemalt. Und guck mal, hier ist ein Auto. Und guck mal, hier ist ein Bild mit einer Rakete und einem Auto. Und Mama kriegt 3 und du kriegst 1, weil Mama, die kriegt ein bisschen mehr als du. Kindliche Erklärungen müssen nicht einleuchten, aber sie sind ganz klar formuliert. Er atmet in der Zeit nicht ein, sondern nur aus, während er spricht. Station Nummer 2, Garderobe. Okay, wir gehen 5 Meter raus zur Garderobe, Hausschuhe oder wie mein Sohn sagt, Schleppschen. Ausziehen, Straßenschuhe anziehen, Jacke anziehen. Konrad und ich haben heute Mädchen gejagt. Interessant. Station Nummer 3, Treppenhaus. Frau Lohr sieht schön aus, vor allem wenn sie ihre Haare offen trägt. Frau Lohr ist die Erzieherin. Station Nummer 4, Fahrradständer. Papa, guck mal, ich kann den neuen Stunt. Station Nummer 5, Straße. Papa, wir waren heute mit der Tigergruppe spazieren, ohne Hund. Papa, warum gehen Leute ohne Hund spazieren? Ich zitiere nur. Das ist eine ganz normale Situation meines Lebens. Ich trete in den Raum und Silas fängt an zu reden und hört nicht mehr auf. Okay? Silas ist mein Sohn, ich bin sein Papa. Es ist ganz normal, dass er dann mit mir das Gespräch sucht. Und wichtig zu sagen ist, Kommunikation, diese Kommunikation zwischen Kind und Vater ist keine Einbahnstraße. Ich genieße es, wenn Silas mich zutextet. Ich genieße das, ich finde es super. Ich fände es total blöd, wenn er mich einfach nur sehen würde und dann neben mir herlaufen würde. Mir geht das Herz auf, wenn er mir Dinge erzählt. Zum Beispiel, war diese Woche, glaube ich: Papa, ich habe heute einen ganz lauten Luftröpser gemacht. Wow, echt voll genial. Und er erzählt mir das und ich denke mir, es heißt Röpser. Aber Luftröpser ist lustiger. Und ich bin begeistert, ja, dass mein Sohn so talentiert ist. Und es ist nicht nur eine Einbahnstraße, dass er sagt: Hey, Papa, ich habe einen Luftröpser gemacht. Und ich sage: sondern ich bin glücklich, der Vater des talentiertesten Kindes im Kindergarten zu sein. Oder gestern Abend hat der Gideon mir im Bett gesagt, Papa, ich war der Erste in der Schule, der Nasenbluten hatte. Yes! Okay, alles sehr lustig, aber sehr ernsthaft. Gott freut sich, wenn du dich an ihn wendest. Gott freut sich, wenn du ihm erzählst von dem letzten Luftröpser, den du geschafft hast. Ich habe 3 Tage am Stück Bibel gelesen. Boah, wirklich? Du hast geschafft, 3 Tage am Stück die Bibel aufzuschlagen. Ich bin stolz auf dich. Und Gott meint das gar nicht zynisch, sondern er freut sich mit dir, obwohl es für ihn eine Kleinigkeit ist. Gott freut sich, wenn du dich an ihn wendest. Er ist nicht genervt von deinen Geschichten und Anliegen. Wie oft gehen wir zu Gott und wir denken, okay, es tut mir leid, Gott, zum hunderttausendsten Mal, ich habe dir versprochen, ich werde nie wieder Nutella kaufen. Und ich habe es wieder getan. Das ist vielleicht in meinem Leben ist das kein Problem. Aber vielleicht kommst du zum hunderttausendsten Mal zu Gott und sagst, hey, ich habe wieder im Internet auf die falsche Seite geklickt. Das ist das Männerproblem. Und die Frauen klicken vielleicht zu häufig auf Zalando. Das wäre der Moment, wo Jesse sagen würde, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Gott ist nicht genervt davon, wenn wir mit unseren Dauerproblemen immer und immer wieder zu ihm kommen. Er ist geduldig beim ersten Gebet, er ist geduldig am 10.000. Gebet, das du mit dem gleichen Anliegen an ihn richtest. Gott fordert dich sogar dazu auf, in Psalm 50 steht, ruf zu mir in Tagen der Not, dann werde ich dich retten. Er ist interessiert an dir, er ist an deinen Problemen interessiert. Die Frage ist, ob du heute Morgen hier sitzt und es glaubst. Und noch mehr, er will nicht nur zuhören, er will auch antworten. In Jeremia 30, Vers 3 steht Folgendes. Da sagt Gott, ruf mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun. Große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Gebet ist in erster Linie Kontaktaufnahme und Kommunikation. Und erst viel, viel später Kontrolle über irgendetwas gewinnen zu wollen. Glaubst du das? 2. Punkt. Gebet ist Privileg statt Pflicht. Als Jesse und ich vor 10 Jahren in die USA gingen für ein paar Monate, haben wir David kennengelernt. David war damals um die 60, war Präsident einer großen christlichen Organisation und war Pastor und war ein großes Tier. Und er hatte aber irgendwie das Gefühl, hey, diese zwei jungen Deutschen, damals waren wir noch jung, die möchte ich kennenlernen und denen möchte ich dienen. Und diese große Organisation, die hat jedes Jahr einmal in Boston eine riesengroße Konferenz veranstaltet mit 10.000 Besuchern. Und da waren so bekannte Namen wie Chris Tomlin waren da oder Graham Kendrick aus England, Tim Keller, den habe ich damals nicht gekannt, Larry Crabb und andere bekannte Lobpreisleiter, international bekannte Sprecher standen auf dem Programm. Und weil Jesse und ich befreundet waren mit dem President, ja, durften wir erstens, das war sehr cool, im Sheraton in der Presidential Suite übernachten. Und zwar im Butlerzimmer, das war so groß wie, naja, vielleicht nicht wie dieser Raum, aber schon annähernd, ja. War sehr cool mit Blick über Boston und wir durften in den Backstage-Bereich mitkommen. Und da haben wir diese ganzen bekannten, berühmten Leute gesehen. Wir haben den Hände geschüttelt. Ja. Ich wurde Zeuge, wie ein Lobpreisleiter, ein sehr bekannter Lobpreisleiter, während im Gebet Nase popelt. Ja. Und man fühlt sich privilegiert. Man hat dieses Schild umhängen, wo steht Access All Areas und du darfst dorthin, wo diese Superstars rumlaufen, ja, und du darfst mit denen reden und mit denen Cola trinken oder sowas. Man fühlt sich geehrt. Es war ein Privileg, hinter die Bühne gehen zu dürfen und mit diesen Leuten abzuhängen. Aber das ist nichts im Vergleich mit dem, was Jesus Christus uns an Privileg eröffnet als seine Kinder. Er sagt Folgendes in Epheser 3, Vers 12. Durch Jesus, sagt Paulus, durch Jesus haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott. Und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Gebet ist ein Privileg. Wir dürfen den Schöpfer des Universums behelligen mit unserer Gegenwart. Und er heißt uns gerne willkommen. Ich, kleiner Wurm, ich darf frei und zuversichtlich, vertrauensvoll zu Gott kommen, dem Schöpfer aller Dinge. Die wichtigste Person des Universums nimmt sich jeden Tag, jederzeit Zeit für dich. Also Gebet ist ein unaussprechlich großes Privileg und ich möchte euch ermutigen, Leute, lasst uns Gebet nicht zuerst als Pflicht verstehen, sondern als Privileg, um vor Gott kommen zu dürfen. Wir dürfen das. Wir durften es nicht, als wir noch nicht Christen waren und jetzt dürfen wir frei und zuversichtlich und vertrauensvoll vor Gott kommen. Was macht es für eine Veränderung, wenn wir sehen, dass Gebet ein Privileg ist, Gott zu begegnen? Und dritter Punkt. Es geht um Gott und nicht um Geschenke. Ich möchte mal John Piper zitieren, der hat Folgendes gesagt. Hauptsächlich ist Gebet von der Definition her das Bitten um Dinge. Ja, das ist die Bedeutung von Gebet. Man bittet Gott um Dinge. Mit Dinge meine ich nicht Gegenstände oder Zeug. Ich meine im Allgemeinen, was immer dein Herz braucht. Du sollst darum bitten. Und natürlich ist das, was dein Herz am meisten braucht, Gott selbst. Ihn zu kennen, ihm zu vertrauen, ihn zu lieben und ihm zu gehorchen. Bei Gebet geht es um Gott. Jesus hat mal Folgendes erzählt, ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz. Mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann, der diesen Schatz entdeckt hat. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, schlauer Typ, alles verkaufte, was er hatte und dafür den Acker kaufte. Gott ist der größte Schatz, den du jemals entdecken würdest und könntest. Wer Gott kennenlernt, hat den größten Schatz gefunden. Gott ist nicht derjenige, der uns den größten Schatz gibt. Oh großer Warenautomat, schenk mir die perfekte Frau. Er selbst ist der Schatz. Er selbst ist der Schatz. König David hat gesungen, mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst, Psalm 16, Vers 6. Und du allein, Gott, bist meine Zuflucht, du bist alles, was ich zum Leben brauche. Du bist der größte Schatz. Ich möchte dich heute Morgen einladen, dir folgende Frage zu stellen. Ist Gott mein größter Schatz? Ist er meine Zuflucht? Ist er alles, was ich brauche? Ist er alles, was ich brauche? Im Gebet haben wir die Chance, mit Gott in Kontakt zu treten. Im Gebet bekommen wir Gott. Ich möchte etwas zusprechen. Ich möchte sagen, wenn du heute Morgen mit Zweifeln an Gottes Liebe hier sitzt, möchte ich dir zusprechen, Gott liebt dich. Gott liebt diese Welt. Er möchte in Beziehung mit dir und mir treten. Er möchte in Beziehung mit dieser Welt treten. Deshalb hat er dir und mir die Tür geöffnet durch Jesus Christus, seinen Sohn, der Mensch wurde. Jesus ist das Licht in der Dunkelheit. Wenn du dich in der Finsternis empfindest, Jesus ist das Licht. Jesus ist der Retter für eine verlorene Welt. Wenn du dich heute Morgen verloren fühlst, Jesus ist Retter. Jesus ist der Freund der Sünder. Wenn du heute Morgen dir klar darüber bist, dass du ein Sünder bist und deine Schlussfolgerung ist, deswegen bist du nicht gut genug für Gott, dann hast du A, Recht und B, gibt es aber Jesus Christus, der der Freund der Sünder ist und der Sünder gerne rettet. Jesus selbst sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Lukas Evangelium, Kapitel 19, Vers 10. Das ist Jesu Job Description. Zu kommen, zu suchen und zu retten. Jesus ist gekommen, um stellvertretend für deine, für meine Sünde zu sterben, deine Scham und Schuld zu tragen am Kreuz. Und er hat im Kreuz Frieden geschaffen zwischen Gott und den Menschen. Johannes 3, Vers 16, ihr kennt es wahrscheinlich auswendig. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Und Petrus schreibt, Jesus hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Wenn du betest als Nachfolger Jesu, dann hast du freien Zugang zu Gott und Gott selbst ist deine Belohnung, dein Erbteil, dein größter Schatz. Ob du heute Morgen ein Christ bist oder ganz weit weg davon, Ob du heute Morgen denkst, du bist ein Christ, aber bist eigentlich ganz weit weg davon, ist relativ zweitrangig. Ich möchte dich heute Morgen einladen, eine Entscheidung zu treffen. Jesus hat den Weg zu Gott freigemacht. Jesus selbst hat sogar noch das ein bisschen auf die Spitze getrieben, indem er gesagt hat, ich selbst bin der Weg zu Gott. Du musst nicht länger unter der Last deiner Sünde verzweifeln. Du musst nicht länger versuchen, dich anzustrengen, die richtige Formel zu treffen, nur das genügend Glaubens- und Überzeugungslevel zu erreichen, um Gott zu überzeugen, dass er dir was geben muss. Du musst es nicht länger tun. Du musst nicht länger vor einer verschlossenen Tür stehen. Gott lädt dich ein, Buße zu tun, neu anzufangen und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Ich möchte mit einer Sache enden, die Jesus im Buch der Offenbarung sagt, und ich möchte dich einladen, diesen Satz, diese Aufforderung, diese Ermutigung als ein prophetisches Wort für dich persönlich anzunehmen. Nicht als einen Satz, der in einem Buch am Ende der Bibel steht, sondern als einen Satz, den Jesus Christus heute Morgen zu dir spricht. Jesus sagt zu dir, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Jesus Christus bietet dir heute Morgen Beziehung an. Jesus Christus bietet dir heute Morgen an, hey, ich klopfe an, hörst du es nicht? Wenn du mir die Tür öffnest, dann komme ich zu dir, nicht als Warenautomat, nicht als Pflicht und nicht als Geschenkegeber in erster Linie, sondern als jemand, der mit dir zusammen sitzt und isst und Gemeinschaft hat. Und das ist das größte und wertvollste Geschenk, was man dir auf Erden machen kann. Ich lade dich ein, heute Morgen nicht aufzuspringen und für jeden hörbar zu schreien, ja, das bin ich, sondern ich lade dich ein, heute Morgen viel tiefer zu gehen, dich in deinem eigenen Herzen zu fragen, wo stehe ich? Und Gott zu antworten und zu sagen, hey, wenn du an meinem Herzen klopfst, ich möchte dir öffnen. Vergib mir meine Schuld. Ich nehme dich an als meinen Herrn und Erlöser und ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Lasst mich für euch beten.